Ich habe das letzte Mal, am letzten Abend noch vor den Sommerferien, ein erstes Mal über den achtfachen Pfad gesprochen, den Buddha beschrieben hat, und habe beim letzten Mal auch dieses Bild hier oder diese Darstellung verteilt, die ihr euch auch im Internet herunterladen könnt bei dem letzten Vortrag. Und weil da nicht alle dabei waren, möchte ich vielleicht kurz dazu was sagen, weil ich dazu darauf auch wieder Bezug nehme in diesem Vortrag. Wir haben rechts oben auf diesem Bild hier diese kreisförmige Darstellung des achtfachen Pfades. Das ist eigentlich so die klassische Darstellung, wie man sie auch in Lehrbüchern findet. Zum Beispiel eben bei Fred von Almen, die Quellenangabe darunter. Der achtfache Pfad wird als ein Radförmig dargestellt. Und daneben habt ihr die Darstellung, die ich mir ausgedacht habe, so eine Darstellung, das soll so Gartenplattenweg symbolisieren. Der achtfache Pfad ist ein Pfad, oder die Pfadelemente, die verschiedenen Schritte, die es da gibt, die wechseln sich immer wieder ab. Der Pfad, wenn man den geht, da kommt wieder ein Teil mit Meditation, dann kommt wieder ein Nachdenken. Dann kommt wieder rechtes Handeln. Also die verschiedenen Pfadelemente, indem ihr sie aneinander reihen, entsteht praktisch dieser achtfache Pfad, dieser Weg. Und ich habe das letzte Mal über die einzelnen Pfadelemente gesprochen im Überblick und möchte nun heute Abend auf die roten Platten eingehen, auf das ethische Verhalten oder Sittlichkeit oder eben das Handeln. Und deshalb auch mein Vortrag heute Abend unter dem Titel über das rechte Handeln. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wenn ihr so Begriffe hört wie spirituelle Praxis oder Meditation. Bei mir ist es auch heute immer noch so, dass ich primär so Assoziationen habe, wie ja in Ruhe sitzen, das ist etwas Gemächliches, etwas Nachdenkliches. Das tönt nach Meditationswochen, nach Rückzug, tendenziell nach Ferien. Und es kommt bei mir nicht die Assoziation Geschäftigkeit, Alltag, viel zu tun, sondern eben das andere. Und weil jetzt wir gerade nach den Sommerferien wieder sind und einige von uns auch Ferien hatten, auch ich hatte bis letzte Woche 3 Wochen Ferien und jetzt wieder voll im Alltag, möchte ich gerade heute eben über die Bedeutung des Tuns und des Handelns etwas sagen. Im Rahmen dieses achtfachen Pfades. Ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht habt ihr euch auch schon die Frage gestellt, gerade auch die vielleicht schon einen Meditationsretreat waren. Am Ende solch eines Retreats kommt sehr häufig die Frage, ja und jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt bin ich da, war ich schön auf dem Berg oder in einem rückgezogenen Haus, war alles schön, der Alltag war organisiert. Und jetzt, was passiert, wenn ich zurückkomme? Wie passt das, was ich erlebt habe, in so einer ruhigen Zeit, ich nach innen schauen konnte, in der Ruhe sein konnte, oft nicht sprechen durfte. Da komme ich zurück und nur schon am Bahnhof oder da, wo ich dann wieder wegfahre, schlägt der Alltag und einfach das, was wir alles so begegnen im Alltag, kommt wieder mit aller Macht entgegen. Also wie geht so eine Meditationspraxis, einen Weg, den wir auch im MBSR-Kurs miteinander erlernt haben oder begonnen haben, ihm zu gehen? Wie geht das zusammen mit einem Berufsalltag, wenn wir Projekte verfolgen, wenn wir einkaufen gehen, mit einem vollen Familienalltag, vielleicht noch mit kleinen Kindern? Wie geht das zusammen? Welche sind dann auch die Kriterien in einem solchen Alltag, um uns zu entscheiden? Weil Handeln oder aktiv sein ist sehr oft, wir müssen uns entscheiden für oder gegen irgendetwas. Und die Frage ist, wie sollen wir uns in so einem Alltag für was entscheiden? Wie soll die meditative Praxis in diesem Alltag eine Rolle spielen? Was soll die Wechselwirkung sein zwischen diesen beiden Teilen, die wir machen? Wenn wir vielleicht morgens ruhig auf dem Kissen sitzen, dann stehen wir auf, fahren mit der Straßenbahn oder mit dem Auto, sind mitten im Verkehr und die ganze Geschäftigkeit des Alltags kommt wieder auf uns zu. Ich möchte heute Abend versuchen, auf diese Fragen irgendwo ein Teil Antworten zu geben oder zumindest darauf einzugehen und auch etwas nachzusehen, was finden wir in der buddhistischen Lehre zu diesem Thema und welcher Stellenwert hat das Tun und das Aktivsein in dieser buddhistischen Lehre. Die Frage, wie denn nun so ein spirituelles Leben mit einem normalen Alltag zusammengeht, die hat schon Menschen zu Zeiten Buddhas beschäftigt. Das ist kein neues Thema. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass das Leben damals noch etwas gemächlicher war als heute und nicht so beschleunigt, hat das dennoch schon Menschen beschäftigt. Und sie sind mit der Frage, wie denn das zusammengeht, auch zu Buddha gekommen. Und in der Velutvaraya Sutta können wir das nachlesen, wieso Menschen zu Buddha kommen und ihn das fragen. Und ich möchte euch die Frage, die sie ihm stellen, vorlesen aus dieser Lehrrede. Wie immer, so Lehrreden sind etwas merkwürdig, merkwürdig in Deutsch und so. Lasst euch daran nicht stören. Wir haben, Herr Gotama, das ist der Buddha, den Wunsch, den Willen, das Bestreben, mitten im Gedränge von Kinderscharen zu leben. Wir verwenden gern feinstes Sandelholz aus Benares. Wir schmücken uns mit Kränzen, Parfüm und Salben. Wir haben Gefallen an Gold und Silber. Und beim Zerfall des Körpers nach dem Tode möchten wir auf gute Fährte gelangen, in himmlische Welt empor. Die wir solche Wünsche, solchen Willen, solches Bestreben haben, uns möge Herr Gotama die Lehre so zeigen, dass wir jenes erlangen. Also die Menschen, die kamen zu Buddha und sagten, wir leben einen ganz normalen Alltag, wir haben Familie, wir haben Beruf, wir genießen auch durchaus das, was uns das Leben bietet, an Annehmlichkeiten, wir möchten das auch gar nicht missen. Und dennoch möchten wir eigentlich das erreichen, was Buddha lehrt, nämlich die Befreiung vom Leiden, die schlussendlich in das Nirvana mündet, in eine zumindest gute Wiedergeburt im buddhistischen Glauben. Und sie fragen Buddha, geht das zusammen mit dem Leben, das wir da führen, oder schließt sich das aus? Also durchaus eine Frage, die eben sehr ähnlich ist wie die, die ich eingangs gestellt habe und die auch immer wieder nach Retreats kommen. Sie stellen Buddha diese Frage, der ein mönchisches Leben führt, im Gegensatz zu denen, die fragen. Er hat all seinen Besitz aufgegeben, ist in die Hauslosigkeit gezogen, also lebt als Wandermönch. Und sie fragen ihn das inmitten der ihn umgebenden Mönche und Nonnen, die das Gleiche tun, die nicht mehr ein solches normales, in Anführungszeichen, Leben führen. Und das Erstaunliche ist, die Antwort von Buddha ist nicht so, verkauft alles und folgt mir nach und das könnt ihr nicht leben, sondern und studiert meine Lehre und meditiert. Er verweist zwar auch kurz auf die Bedeutung der Meditation und die Nachfolge, sogenannten drei Juwelen, auf die ich ein anderes Mal sicher noch eingehen werde, aber den Hauptteil, den größten Teil seiner Antwort sagt, ganz entscheidend ist das Tun. Ihr seid aktive Menschen und das aktive Tun ist eigentlich das Entscheidende. Nicht die Meditation und nicht die Lehre, sondern das, was wir den ganzen Tag tun. Und dieses Tun, was das so umfasst, das sehen wir auf diesem Blatt wieder da. Das ist unter ethisches Verhalten oder Sittlichkeit. Er unterteilt das in rechte Rede. Das heißt, Ablassen von Verleumdung, von böswilligem Geschwätz, von Sachen hintertragen, von Lügen, Verleumdung oder positiv gewendet, sich darauf achten, dass wir mit unserem Reden Leid verhindern oder Gutes sehen, positiv gewendet. Das rechte Tun, auch ein Teil, da geht es darum, so die drei großen leidverursachenden Tätigkeiten zu unterlassen, stehlen, töten und leidverursachendes sexuelles Verhalten, also was andere belästigt oder kränkt oder andere Gemeinschaften entzweit, dieses Verhalten soll unterlassen werden oder anders gewendet, auch wieder positiv. Alles, was eben Leben zum Beispiel fördert, alles, was anderen nutzt, soll man tun. Und dann der rechte Lebenserwerb und Engagement, wo er dann auf spezifische Berufe eingeht, die eigentlich zu unterlassen sind, weil sie vor allem die rechte Rede und das rechte Tun verletzen. Also er sagt da drin, in dem Tun, das, was ihr eigentlich den ganzen Tag macht, da drin liegt der größte oder der wichtigste Teil der Praxis und dieses achtfachen Pfades, den ich beschrieben habe. Und das wird auch in anderen Lehrreden wird das betont. Ganz vereinfacht gesagt, taxiert Buddha als rechtes Handeln alles, also wir sollten so handeln und reden, wie wir möchten, dass es uns selber entgegenkommt. Wir kennen das auch so vom kategorischen Imperativ in der westlichen Philosophie. Also all das tun, was wir gerne hätten, dass uns andere das tun, und alles nicht tun, was wir auch nicht gern selber erfahren. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, warum misst denn Buddha diesem rechten Handeln oder diesem Tun eine solche Bedeutung zu, die, ich finde, zumindest eher unerwartet kommt, diese Bedeutungszumessung. Die wir auch, glaube, wenn wir Leute fragen würden, was er versteht unter Buddhismus, würden die kaum primär sagen, da geht es um rechtes Tun, sondern da hat man Mönche vor sich und Leute, die ruhig sitzen und meditieren, aber nicht Leute, die aktiv sind. Wie wir in den ersten Vorträgen dieses Jahr erfahren haben, in der ersten Edenwahrheit, es gibt Leiden. In der zweiten Wahrheit, Edenwahrheit im zweiten Vortrag dieses Jahr, habe ich darüber gesprochen, dass dieses Gründe hat, Bedingungen hat, und in der dritten Wahrheit dann, dass eine Befreiung vom Leiden möglich ist, und die vierte eben der achtfache Pfad, dass es dazu auch einen Weg gibt. Bedeutend ist, das Leiden hat Bedingungen, hat Ursachen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Das heißt, alles Leiden ist eben schlussendlich auch bedingt. Es ist nicht einfach Gott gegeben, sondern es hat Bedingungen, dass Leiden entsteht. Und das Wichtige nun, durch Handlungen werden Bedingungen geschaffen. Wir schaffen mit unserem Handeln uns selber oder anderen Bedingungen, aus denen dann Glück oder Unglück entsteht oder entstehen kann. Und deshalb ist es ganz bedeutend, wie wir handeln und was wir tun. Und Handeln ist nicht nur gegen außen, sondern auch gegen innen. Welchen Gedanken wir Raum zulassen, welchen inneren Gefühlen, was wir in uns stärken und was wir gegen außen tragen. Dieses Tun nach innen und nach außen ist entscheidend dafür verantwortlich, dass Glück oder Leid entsteht. Und daraus kommt die große Bedeutung des Tuns. Bei Karmapa können wir lesen, lese ich das vor, ein Zitat. Allgemein gesprochen entsteht alles Glück und Leid aufgrund von Handlungen. Die Welt ist aus Handlungen gemacht. Sie erscheint aufgrund von Handlungen. Die Lebewesen sind aus Handlungen gemacht. Handlungen sind die Ursache ihres Entstehens, und aufgrund von Handlungen unterscheiden sie sich. Nochmals der erste Satz. Allgemein gesprochen entsteht alles Glück und Leid aufgrund von Handlungen. Und hier liegt die große Bedeutung der Handlung und des Tuns. Wir selber gestalten unsere Umwelt, unser Glück, unser Leid. Oder, hier ist etwas verkürzt, auch im deutschen Sprichwort, anklingt, wir sind unseres Glückes Schmied. Wir schmieden durch unser Tun unser Glück oder unser Unglück und auch das der Menschen um uns her. Nun liegt unserem Handeln, wenn wir das etwas näher uns ansehen, meist eine Absicht zugrunde, nämlich, das haben wir schon ein paar Mal darauf eingegangen, von etwas Angenehmem mehr zu bekommen oder zu verhindern, dass wir es verlieren oder wir versuchen, etwas Unangenehmes zu meiden oder zu mindern. Und bei der zweiten Eden-Wahrheit in dem Vortrag darüber habe ich auch ausgeführt, dass dieses Begehren von oder diese Ablehnung zwei der drei Grundübel sind, die Buddha auch anführt für die Entstehung des Leidens. Dieses permanente auf dem Weg sein nach etwas, was noch besser ist, das permanente sich wehren gegen das, was jetzt gerade nicht passt, die Kühle im Raum, der Lärm draußen oder solche Sachen, ganz kleine Sachen, dieses permanente Lavieren nach dem noch Besseren, nur nicht gerade sein in dem, was ist, das ist ein großer Teil oder ein wichtiger Teil, warum Leid entsteht. Und wenn wir nun aber tun, und dieses Tun eben oft sich aus dieser Motivation ernährt, wir wollen etwas erreichen, wir wollen Projekte verfolgen, wir haben Aufträge, ein Geschäft zu erledigen, wir wollen Neues schaffen, tappen wir dann nicht dauernd eigentlich in diese Leitfalle, die in der zweiten Eden-Wahrheit beschrieben steht. Und wie passt das zusammen mit der Bedeutung dieses Tuns, von dem Buddha sagt, das ist ganz wichtig. Gibt es überhaupt ein heilsames Streben oder ist alles Streben unheilsam? Diese Frage ist auch schon im Nachgang zu einem Vortrag von mir aufgetaucht. Man sagt, gibt es überhaupt erst denn alles, wenn wir irgendwas wollen oder uns für etwas einsetzen, ja, dann streben wir nach was, dann wollen wir aus dem jetzigen Moment irgendwo hin. Wie passt dann das zusammen mit der Gefahr des Strebens? Wo ist da die Grenze? Streben nach oder die Ablehnung von wird dann vor allem unheilsam und liegt in diesem Drall ins Unheilsame, wenn es mit dem dritten Grundübel gekoppelt ist, dem Nichtwissen oder der Verblendung. Also das erste Grundübel ist das Begehren oder das Habenwollen, das Streben nach. Das zweite Grundübel die Ablehnung von etwas. Und das dritte Grundübel, das jetzt hier zum Zug kommt, ist das Nichtwissen oder die Verblendung. Und Nichtwissen, Avijja, hat in der buddhistischen Psychologie ganz verschiedene Inhalte. Der entscheidende hier bezieht sich auf die Verkennung der drei sogenannten Daseinsmerkmale. Ich habe darüber am ersten Abend dieses Jahr kurz gesprochen. Die Daseinsmerkmale sind Merkmale, die unser Dasein oder das Dasein insgesamt, unsere Wirklichkeit prägen. Das ist die Vergänglichkeit, das ist die Leidhaftigkeit. Die Leidhaftigkeit entsteht daraus, dass uns eben auch Angenehmes vergeht. Und indem es vergeht, möchten wir es bewahren. Ein uns lieber Mensch stirbt. Mir hat das war sehr angenehm, als er noch da war. Wenn es vergeht, wird es unangenehm, wird es leidvoll. Das ist gemeint mit dieser Leidhaftigkeit von allem, weil eben Angenehmes vergänglich ist, trägt es den Kern des Leidhaften in sich. Das ist das zweite Daseinsmerkmal. Und das dritte Daseinsmerkmal ist die Bedingtheit oder die Unpersönlichkeit. Und dieses dritte Daseinsmerkmal, das ist etwas schwieriger zu verstehen. Vergänglichkeit, Leidhaftigkeit, das versteht man rein intellektuell noch recht schnell. Aber dieses dritte Daseinsmerkmal ist etwas schwieriger. Und weil es für meine weiteren Ausführungen sehr wichtig ist, möchte ich da noch etwas nochmal drauf zu sprechen kommen. Alles, was es gibt um uns her, uns selbst, aber auch alles, was hier im Raum ist, gibt es nicht aus sich selbst, sondern es ist aus Bedingungen entstanden. Es gibt uns zum Beispiel nur, weil es unsere Eltern gab und weil die wieder Eltern hatten, sonst wären wir nicht da. Es gibt uns, weil wir im Moment gerade genügend Atemluft haben, weil wir genügend Nahrung haben, weil die Temperatur in unserer Umgebung nicht plus 400 Grad ist und auch nicht minus 100, was möglich wäre. Das würden wir nicht sehr lange überleben. Wir denken oft oder leben uns oft als so unabhängig. Wir existieren für uns selbst. Und es ist uns nicht bewusst, dass wir aufgrund vielfältiger Bedingungen überhaupt existieren. Und das sind Bedingungen, da braucht es nur ganz wenig und schon könnten wir nicht mehr existieren. Eben die Temperatur zum Beispiel, heißer Sommer, 40 Grad, jetzt langsam schon kritisch, wenn das längere Zeit dauert, bei 50, 60 Grad wird es schon ganz schwierig. Und das ist nicht sehr viel mehr als die Durchschnittstemperatur, die wir sonst haben. Wir erleben uns unabhängig, sind aber auf vielfältige Weise verwoben und vernetzt mit unserer Umwelt. Wir sind von vielfältigen Prozessen abhängig, von dass Regen entsteht, dass Dinge wachsen, zum Beispiel. Und wir selbst sind dauernd in Veränderung. Dies ist mit allem so, mit der Pflanzen-, Tierwelt, mit den Straßen, den Häusern, den Wäldern. Nichts von dem, was wir heute als Umgebung wahrnehmen, ist schon ewig da, sondern es ist alles aufgrund von Bedingungen entstanden. Und dennoch reagieren und nehmen uns oft so wahr, als gäbe es diese Bedingungen nicht, als seien wir nicht abhängig von. Wir gebrauchen oft völlig gedankenlos natürliche Ressourcen, andere Menschen. Wir maximieren unser eigenes Wohlbefinden. Vielleicht noch das von uns nahestehenden Personen, aber dann nimmt unsere Rücksichtnahme oder das Bewusstsein, was wir auslösen, schon sehr schnell ab. Und je nachdem, wie weit dieses Verhalten geht, kann man das dann plakativ formulieren, nach mir die Sinnflut oder der Letzte macht das Licht aus. Oder so, die Sprüche, die man in dem Zusammenhang dann auch oft hört. Die Verkennung, Leugnung oder das Nicht-Wahrhaben wollen der drei das unmittelbar nachvollziehen Daseinsmerkmale lässt das Streben nach und das Aufbegehren gegen unheilsam werden. Das Entscheidende dabei ist die Verkennung dieser Vernetztheit und dieser Bedingtheit. Wenn wir dieses verkennen, dann streben wir nur Dinge für uns an, dass es mir besser geht. Und das oft auch in Konkurrenz zu anderen. Wir machen uns nicht bewusst, was das, was wir erstreben, je nachdem für andere heißt. Das heißt, es geht um das klassische Frage, die Verteilung von knappen Gütern, wer bekommt was. Entscheidend ist in diesem Verteilkampf, dass ich und meine Nächsten möglichst viel bekommen. Meine Familie, meine Freunde. Und dann nimmt es schon sehr schnell ab. Vielleicht noch die Nachbarn, vielleicht noch die Menschen in meiner Stadt, aber dann schon die etwas weiter draußen, sind schon viel weniger wichtig und noch weiter draußen noch weniger. Wir merken, das nimmt sehr schnell ab. Für die Menschen, die wir uns einsetzen, die uns wichtig sind. Durch diese Ich-Bezogenheit wird unser Streben nach mehr oder das Fernhalten von Angenehmen, mir nicht, vielleicht den anderen, wird es problematisch. Und wir merken, dieses Gefühl, die Gefühle, die damit gekoppelt sind, wenn wir so uns an Gefühle erinnern, die oder wie wir uns dabei fühlen, wenn wir so denken, wenn ich eifersüchtig bin, neidisch, wie fühle ich mich dann? Was ist das für ein Gefühl? Wenn ich jemandem etwas nicht gönne, was er bekommt, wenn ich denke, das hätte mir zugestanden. Ich versuche mal so, das zu vergegenwärtigen, wie fühlt sich dieses Gefühl an? Ich denke, es ist eine, bei mir geht es zumindest so, es ist ein klares Gefühl, es ist eine Kontraktion, es ist eine Verengung. Ich werde eng. Das heißt, ich möchte das nicht als andere bekommen, sondern es ist ein Rückzug auf mich selbst, eine Verhärtung, eine Bewegung der Verhärtung. Und ich habe dieses Versuch grafisch darzustellen auf diesem zweiten Blatt, das ihr habt in der Abbildung 1. Der runde große Kreis soll das so mein Selbst oder mein innerer Raum, das kann sogar mein Brustraum, wenn ich mir das so vorstelle, kann das sein, meine innere Weite. Und indem nun ich etwas ablehne, ich will nicht, dass er das bekommt, das besteht mir zu, oder ich will das, was er hat oder sie, wirken die Kräfte wie übers Kreuz. Und das führt dazu, dass mein inner Raum wie zusammengepresst wird. Vom großen Kreis kommt es zu einer Kontraktion, ich werde wie ausgewrungen, wie man einen Waschlappen so auswringt. So dieses Gefühl, dieses anderen nicht gönnen, nur für mich, führt zu einer solchen Kontraktion. Diese Kontraktion, die macht aus Liebe Leidenschaft, eifersüchtige Leidenschaft zum Beispiel, macht aus Verlust, den wir leiden, Verletztheit und Aggression. Wir wehren uns. Wenn diese Gerichtetheit ändert, wenn praktisch die übers Kreuz gedreht werden, so in der zweiten Abbildung habe ich das versucht darzustellen, sie wirken nicht mehr übers Kreuz, dann ziehen sie mein Ich aus wie auseinander. Es kommt zu einer Ausweitung. Wenn sie übers Kreuz laufen, die Kräfte, ziehen sie mich zusammen. Wenn sie nicht übers Kreuz gehen, in dieser Darstellung, dann kommt es zu einer weitenden, aus einer kontraktiven, also einer verhärtenden, grenzziehenden Bewegung, will eine das Selbst und den inneren Raum weitenden Bewegung. Der Fokus liegt dann nicht mehr auf mir selber, sondern auf anderen, und das dehnt mein Ich aus. Es haben in diesem Ich, in diesem Selbst, haben andere Platz und umfasst zunehmend andere Wesen, seien es mir nahestehende Personen, Fremde oder auch ganz andere Lebewesen, nicht Menschen. Nicht mehr mein eigenes Wohl steht im Zentrum, sondern ein Gemeinwohl. Es kommt damit zu einer Stärkung der göttlichen Verweilzustände. Ich habe auch schon darüber gesprochen, auch während dem Kurs, die in der buddhistischen Psychologie, Brahmavihara, oder eben übersetzt diese göttlichen Verweilzustände, als göttliche Verweilzustände bezeichnet werden. Aus einer ich-bezogenen Selbstliebe wird grenzenloses Mitgefühl. Die anderen sind mir wichtig. Oder Metta. Aus der ich-bezogenen Freude nur für mich, ich freue mich über das, was mir geschehen ist, entsteht Mitfreude mit anderen. Schließt das mit ein. Ich kann mich wirklich freuen, dass ein anderer Erfolg hat. Nicht ich, sondern ein anderer. Und aus einer Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden von anderen wird Mitgefühl, wird Karuna. Entscheidend ist dabei, dass es nicht die Meinung ist, dass das unser Selbst, unser Ich dann ausschließen soll. Und es geht darum, dass diese Weitung uns nicht ausschließt, sondern mich und andere mit einschließt. Das ist das Entscheidende dabei. Und das kennen wir auch aus dem christlichen Kontext, das wichtigste Gebot, das Liebesgebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir können andere nur lieben und ihnen Gutes zuwenden, ihnen Gutes wünschen, wenn wir das auch auf uns selbst anwenden. Das schwingt hier mit. Also in dieser Ausweitung sind wir immer mitgedacht, aber eben nicht nur wir selber. Wenn wir nicht mehr nur auf uns bezogen etwas möchten, dann möchten wir etwas, aber wir möchten es nicht nur für uns, sondern auch für andere. Es konkurrenziert zumindest nicht das Wohl von anderen. Damit enthält das Begehren oder die Ablehnung eine positive, statt einer negativen, eine positive Ladung und wird zu einem befreienden Mittel des Tuns. Es kommt zu einer Öffnung von uns selbst und zu einer Weitung von uns selbst. Mit dieser Öffnung von unserem Selbst geht ein weiteres einher, wenn wir unser Selbst öffnen, werden wir auch weiter für Unangenehmes. Es wirft uns nicht so schnell aus der Bahn. Also unser inneres Bewusstsein oder Citta, wie das genannt wird, weitet sich und damit haben wir Platz, um auch Unangenehmes besser zu halten. Es gibt so ein schönes Gleichnis dafür, wenn wir einen Teelöffel Salz in eine Tasse werfen, dann ist die Tasse ungenießbar, das Wasser können wir nicht mehr trinken. Wenn wir aber einen Teelöffel Salz in ein Fass werfen oder in einen kleinen Tümpel, dann ist das kaum bemerkbar. Das Wasser ist genau gleich trinkbar wie vorher. Wenn wir einen inneren, größeren Raum haben, können wir auch Unangenehmes selbst besser tragen. Und dann kommt das vierte Element dieser Brahma-Viharas, die Gelassenheit, zum Zug. Indem wir uns selber unseren inneren Raum öffnen, entsteht auch Gelassenheit. Was heißt nun das für die Frage, wie sollen wir uns entscheiden im Alltag? Wie sollen wir unser Tun ausrichten? Ich denke, es ist wichtig vor einer Entscheidung oder einer Handlung, einem Wort, das wir sagen in einem Gespräch, einem E-Mail, das wir verschicken, uns dem Impuls, der dahinter steht, immer wieder bewusst werden. Warum tue ich das eigentlich? Wenn ich das so in mich schaue, macht mich das eng, ist da Aggression, führt sich zusammen, mache ich das aus Eifersucht, dass ich das nicht gönne? Oder mache ich das, weil ich dem anderen etwas wirklich helfen möchte? Weil ich etwas Gutes erreichen möchte? Was ist diese Bewegung? Ist sie? Läuft sie übers Kreuz? Macht sie eng oder macht sie weit? Ich denke, die Welt ist leider nicht so einfach gestrickt, dass das immer ganz klar ist. Das ist etwas die Schwierigkeit. Und ich sehe das auf dem nächsten Abbild, dem Abbild 3. Oft wirken in einer speziellen Situation ganz verschiedene Kräfte. Es gibt verschiedene Aspekte, warum ich jetzt mit jemandem mein Gespräch führen möchte. Vielleicht möchte ich für mich auch etwas erreichen, aber primär geht es darum, dass es der anderen Person besser geht. Also es gibt vielleicht Kräfte, die wirken, dass ich eigentlich eng werde. Gleichzeitig gibt es aber in der überwiegenden Anzahl Kräfte, die eigentlich mich weit machen. Und es geht darum, abzuschätzen, bevor ich etwas tue, was überwiegt eigentlich? Sind es nun die positiven Kräfte, wie in der Abbildung 3, die weit machen, oder sind die Kräfte, die eng machen, eher vorherrschend? Und entsprechend geht es darum, dann etwas zu tun, zu sagen oder eben nicht zu tun. Es geht darum, dem das zu tun, bei dem die Ladung, die positive Ladung, stärker ist als die negative. Wenn wir uns beispielsweise überlegen, ob wir einer Person etwas ihr Unangenehmes sagen oder nicht, im Geschäft, in der Familie. Ich denke, wir können uns da sehr viele Beispiele dafür ausdenken. So sprechen wir das, was jetzt das Fass zum Überlaufen bringt, für uns an oder nicht? Sprechen wir es sogar vielleicht vorher an? Dann könnte das aus dem Bestreben kommen, sie zu verletzen, sie niederzumachen, selber Recht zu bekommen, sich hervorzutun. Oder aber die Beziehung zu verbessern, zu helfen, etwas klar zu werden. Oder ich kann mich gerne reden hören. Es gibt ganz verschiedene Aspekte, warum ich etwas sage. Oder ich kann auch nichts sagen, weil ich Angst habe vor den Konsequenzen. Wegen dem eigenen Komfort ist es einfach angenehmer, nichts zu sagen, um Informationen für mich zu behalten. Es gibt ganz viele Gründe, jemanden an die Wand laufen zu lassen. Ich sage nichts, passiert dann schon, geschieht ihm recht. Da klar zu werden, warum sage ich eigentlich etwas oder sage ich auch nichts. Und da kann es helfen, deshalb bin ich auch so auf die Darstellung gekommen, die negativen Emotionen oder die negativ geladen, die leidverursachenden Emotionen führen meistens innerlich zu einer Kontraktion, zu einem Knoten in der Brust, spürbar. Die anderen, wenn ich mich mit einem Kind mitfreue, super gemacht, erster Schultag, komme glücklich nach Hause, ist eine völlig innere Weite da. Ist nichts von einer Enge. Wenn ich aber jemanden beneide, der hat es schön, ich habe es so mühsam im Geschäft, ist auch nicht recht, warum hat er sich so einen schönen Tag? Kommt zu dieser Kontraktion. Man merkt sehr schnell an dieser Weite, inneren Weite oder nicht, was da ist. Und weil das sehr schnell wirkt, wir haben das im Kurs versucht zu üben, auf die Körperwahrnehmung zu hören, wenn wir da hinspüren, nehmen wir sehr schnell wahr, was ist eigentlich die Ladung von dem, von dieser Motivation, die wir jetzt in uns spüren. Und dem Nachgeben oder dieses Hinspüren führt dann dazu zu einem Teil, den wir auch hier im Pfad sehen, unter C1, rechtes Bemühen. Damit ist gemeint, rechtes Bemühen ist vier Teile, es gibt vier Teile, wenn wir das Vermeiden von unheilsamen Geisteszuständen, das Überwinden von unheilsamen Geisteszuständen, die schon da sind, von Ärger, Wut, Aggression, die Erweckung von heilsamen Geisteszuständen, eben von Mitfreude, sich mitfreuen, von Zuversicht, von Hoffnung und die Bewahrung dieser Geisteszustände. Indem wir hinspüren, wie wirken diese, was sind für Kräfte am Wirken, machen die eng oder weit, bekommen wir auch mit, verhalten wir uns nun heilsam oder unheilsam? Oder ist unser Bemühen recht? Das ist gemeint mit diesem C1 auf dem Weg. Heilsam ist immer das, was Leid vermindert oder gar nicht erst aufkommen lässt, und Leid, unheilsam ist das, was Leid hervorruft. Die Entscheidung, auch wenn das hier auf der Grafik nun so einfach aussieht, ja, wir müssen das einfach praktisch Bilanz ziehen und mal schauen, ist immer noch nicht sehr einfach, weil wir oft nicht genau wissen, was ist die Konsequenz unseres Tuns. Wir machen es vielleicht in der besten Absicht, aber wir wissen gar nicht genau, wie kommt es an, was wird die Wirkung sein. Und wir können auch nicht immer vorhersehen, wie wirkt das bei anderen. Ist wirklich das Ergebnis so, wie ich mir das erhoffe? Ich habe das sehr stark gemerkt, und das war eine von so meinen faszinierenden Erfahrungen als Großrat in Basel-Stadt, dass einfach Leute mit bestem Wissen und Gewissen etwas möchten, und die einen möchten es so und die anderen ganz anders. Es ist nicht immer klar, welcher Weg wirklich zu einem guten Ziel führt und was überhaupt richtig das Ziel ist. Aber wir selber müssen dann einfach versuchen, für uns selbst diese Bilanz zu ziehen. Und dazu hilft uns dann auch wieder die Meditation, dieses sich sammeln, das Hinspüren, das Erwecken der Achtsamkeit. Nur wenn wir in der Lage sind, uns auch immer wieder im Alltag kurz zurückzuziehen, auf so einen inneren Freiraum zu merken, hey, was geht eigentlich in mir vor, dann bin ich überhaupt erst in der Lage, mich richtig zu verhalten, heilsam zu verhalten. Und hier ist das Zusammengehen von dieser meditativen Praxis und dem Tun. In unserem alltäglichen Tun werden wir oder schaffen wir wirklich die Bedingungen für unser eigenes Glück oder das von anderen. In dem, was wir sagen, wie wir uns verhalten. Und damit wir hier uns richtig verhalten können, in heilsamer Art und Weise, ist es wichtig, dass wir diese Achtsamkeit entwickeln und spüren, was läuft genau in uns überhaupt ab. Und das ist auch wieder wichtig, dass wir uns sammeln können, dass wir uns hinspüren können. Und das sind die beiden Dinge, die Sammlung und die Achtsamkeit, die wir in der Meditationspraxis am Abend oder an Retreats oder an Wochenenden üben, uns in dieser Wahrnehmung, dass diese Wahrnehmung uns im Alltag hilft, dann eben richtig zu handeln. Deshalb ist die Handlung wie auch die Meditation und auch die Lehre über diese Aspekte, alle drei sind Teile dieses Pfades, dieser unterschiedlichen Pfadelemente. Aber wir spüren oder wir merken, oder mir hilft das immer wieder, wenn ich so darüber nachdenke, dass eben auch ein voller Arbeitstag, wie ich ihn habe, mit Familienalltag und Beruf oft übervoll, dass er eigentlich reichlich Gelegenheit gibt, genau diese Praxis, die mir sonst wichtig ist, auch in der Meditation, eigentlich dort hineinzutragen. Es geht genau darum, die Meditation ist nicht Kunst für sich, sondern es geht darum, sich für den Alltag vorzubereiten. Oder wie Fred von Almen, von dem wir diese Grafik hier da auch haben, sein Buch ist in letzter Zeit immer wieder formuliert, auch am Ende von Vorträgen, die Praxis endet eben nicht nach dem Aufstehen. Oder mit dem Gong. Haben wir oft das Gefühl, jetzt ist Meditation Schluss, jetzt kommt wieder das Normale. Und es geht darum, genau das, was wir hier in der Meditation erleben, in den Alltag hineinzutragen. Und damit wir das hineintragen können, geht es eben darum, unserer inneren Motivation, den Kräften, die da wirken, und vor allem diesem Wirken der Ich-Bezogenheit, ist das nur auf meine Mühle, macht mich das nur glücklich, oder ist das grenzziehend, abgrenzend von anderen, geht es darum, diese Motivation da immer wieder genau hinzuspüren und dem auf die Schliche zu kommen. Und Marie Mannschatz hat kürzlich in einem Retreat, in dem ich war, das schön formuliert. Es geht darum, mit dem Netz unserer Achtsamkeit und der Sammlung unserer Motivationsschmetterlinge einzufangen. Uns klar zu werden, um was geht es eigentlich und was wirkt in uns. Und diese Schmetterlinge, die passen auch gut zu dem Spätsommer. Und ich wünsche, dass wir uns im Herbst vielleicht und die nächsten Wochen im Alltag probieren können, an diesen Meditationsschmetterlingen auf die Schliche zu kommen und die von Zeit zu Zeit einzufangen.